Wir beschäftigen uns ja mit diesem sehr schönen Wort aus Jesaja 60 in dieser Zeit hier. Steh auf und werde Licht. Und denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist aufgegangen über dir. Und Finsternis bedeckt die Erde, dunkel die Völker, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin, Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Und so geht es dann immer weiter und eine herrliche Vision wird hier entfaltet, wie das ist und wie die kommen. Und dann bringen die hier Gold und Weihrauch und sie werden das Lob des Herrn fröhlich verkündigen. Die Finsteren. Ja, das ist doch was, ha? Die werden das Lob des Herrn fröhlich verkündigen. Und das Haus meiner Herrlichkeit werde ich herrlich machen. Gut, ich glaube auch nicht, dass wir das herrlich machen können, sondern dass er das nur herrlich machen kann. Und es ist ja auch sein Haus übrigens. Ich meine, dass wir immer meinen, wir müssen sein Haus bauen. Als könnte der Himmel das nicht. Er baut selber sein Haus. Ich will meine Gemeinde bauen. Und ihr Kennzeichen ist Licht und Herrlichkeit. Unter anderem, unter vielem anderem Licht und Herrlichkeit. Und ich, ja, das geht dann weiter. Die Städte, ich werde die Städte meiner Füße, werde ich herrlich machen. Anstatt, dass du eine Entlassene bist, eine Verhasste und niemand kommt, will ich dich zum ewigen Stolz machen, zur Freude von Generation zu Generation. Coole Gemeinde, ja. Anstatt, dass du eine Entlassene bist, eine Verhasste, wo niemand kommt, will ich dich zum ewigen Stolz machen, zur Freude von Generation zu Generation. Ach, ist das schön, ne? Aber die Realität, ja. Ich hatte hier seltsamerweise jetzt in dieser Zeit immer dieses auch sehr seltsame Bibelwort so vor Augen mit diesem siebenfachen Licht, was mich ja irgendwie doch sehr beeindruckt hat. Und ich dachte mir, das ist so eine Bibelstelle, die man ja nicht immer hört. Ne? Mal sehen, ob ich sie finde. Diese seltsame Stelle über das siebenfache Licht. Jesaja 30, 26. Dann wird das Licht des Mondes sein wie das Licht der Sonne und das Licht der Sonne wird siebenfach sein wie das Licht von sieben Tagen an dem Tag, da der Herr den Bruch seines Volkes verbindet und die Wunde seines Schlages heilt. Boah. Das ist ja wirklich High Energy, das ist ja hohe Kraft, das ist ja Power. Ich meine siebenfach heller als, ja, siebenmal sieben, siebenmal heller als von sieben Tagen. Also das ist unglaubliche Energie, die hier zum Zug kommt und ich habe angefangen und ich rede immer darüber, dass unsere Vorstellungen so klein sind. Unsere Vorstellungen von dieser, es wird Kraft auf euch kommen, wenn der Heilige Geist gekommen sein wird oder auch unsere Vorstellung von Pfingsten und von diesen Ereignissen, wenn Gott eingegriffen hat. So, wir haben da, wie gesagt, die Filzbild-Version entwickelt, dass das alles so auch, es wird so klein, es wird so runtergekocht und es lockt keinen mehr hinterm Ofen hervor. Oder wie sagt man, ne? Die Gemeinde ist gewöhnt daran, ach, jetzt kommt das wieder, ach, das kennen wir schon alles und Worte, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und wir haben es umgedreht, ja. Es besteht in Worten und nicht in Kraft. Und es muss alles wieder zurückkommen auf Ursprung, auf Anfang. Und ich hatte ja auch euch erzählt, diese Vision, die ich hatte, dieses Bild, wo der Herr so Dreck zusammengekehrt hat. Und ich dachte ja, der sind wir. Und wir sind eigentlich auch von Erde genommen und wir sind und da war dieser Dreck und ich dachte mir heute so, ja, der Herr zerlegt uns bis in das Letzte. Und dann kommt die Power. Also es war so, er hat den Dreck zusammengekehrt, hat einen Baustellenzaun drum gemacht, damit alle wissen, es ist mein Dreck. Und dann hat er diese Erde, hat er diesen Dreck also zusammengetan und hat ihn zusammengepresst. Und in diesem zusammengepresst werden war ein wenig Licht, kam dabei heraus, aber nur wenig. Und dann hat er diesen Dreck, diesen zusammengepressten Dreck genommen und in die Sonne geworfen. Ich dachte mir, nu ja. Mal sehen, wann du und wie du da wieder rauskommst. Aus der Sonne, wenn so viel Energie, so viel Kraft zum Zug kommt, die uns vollkommen zerlegt. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe Phasen immer wieder erlebt, wo Gott mich schier vollkommen zerlegt hat. Ich weiß auch noch, vielleicht vor 2 Jahren ging das auch los. Ich hatte auch so eine Vision, dass ich an einen Ort in den Himmel ging und da war die Liebe in einem Arztkittel. Die Liebe in einem Arztkittel. Und ich dachte mir, was hast du an? Was ist das, normal? Und die Liebe, ja komm mal. Und dann waren also viele Liegen und ich wurde zerlegt. Ich wurde also auseinandergenommen und ich lag auf all diesen Tischen verteilt und dachte mir, nee, jetzt, ne? Ist das Liebe? Ja, und der Herr sagte mir, ja, das ist so, ihr müsst sowas von zerlegt und wieder neu zusammengesetzt werden. Es reicht nicht, dass ihr bleibt, wie ihr seid, und es kommt etwas Segen darauf, es kommt etwas Salbung darauf, es kommt eine Hilfe. Das ist ja schön, aber das ist nicht ausreichend. Eigentlich müsst ihr eine neue Schöpfung werden. Ihr müsst neue Menschen werden. Und diese Erneuerung, die ist ja so tiefgehend, ja, so, der auf dem Thron sitzt, sagt, ich mache alles neu und alles, ne, wieder dieses Wort ist irgendwie alles, ne. Und wir haben aber doch da gedacht, ne, das sind so bestimmte Teile, die er neu macht. Aber alles, das ist eben wirklich sehr umfangreich. Ich schaffe einen neuen Himmel, eine neue Erde und einen neuen Menschen. Sonst vermasselt der das wieder. Ja, also dieses Wort, dann wird das Licht des Mondes wie das Licht der Sonne sein und das Licht der Sonne 7-fach, an dem Tag, wo Gott den Schlag heilt. Und was ist das für ein Schlag? Ich habe etwas auf dem Herzen, was ich euch noch mitgeben will, das ist Jesaja 42 und da ist auch die Rede von dem Licht und von dieser Erneuerung und das ist für mich prophetisch etwas für auch das kommende Jahr oder die Zeit, die vor uns liegt. Und mal sehen, wo wir hinkommen. Und da heißt es in dieser Elberfelder Version, ich gebe mal 42 ab Vers 10, singt dem Herrn ein neues Lied. Seinen Ruhm, sein Lob vom Ende der Erde. Es brause das Meer und seine Fülle, die Inseln und ihre Bewohner. Die Stimme soll die Steppe erheben, die Städte, die Dörfer, die Keder bewohnt. Jubeln sollen die Bewohner von Selah, jauchzen vom Gipfel der Berge. Dem Herrn sollen sie Ehre geben und seinen Ruhm auf den Inseln verkündigen. Der Herr zieht aus wie ein Held, wie ein Kriegsmann, weckt er den Eifer. Er erhebt einen Schlachtruf, ein gellendes Feldgeschrei. Er beweist sich als Held gegen seine Feinde. Ich habe fast gedacht, gegen seine Freunde. Aber steht gegen seine Feinde. Seit ewigen Zeiten, Vers 14, seit ewigen Zeiten habe ich geschwiegen. Ich war still. Ich habe an mich gehalten. Aber jetzt, wie eine Gebärende, will ich stöhnen, schnauben, nach Luft schnappen zugleich. Ich will Berge und Hügel ausdörren und ihr Kraut vertrocknen lassen. Hatten wir nicht eine ganz dolle Trockenzeit, fällt mir dabei ein. Und ich will Ströme zu Inseln machen. Der Rhein ist am Austrocknen, habe ich mir sagen lassen. Ich habe einen Freund, der an so einem See wohnt und ich fragte ihn nach dem See. Er sagte, der See ist nicht mehr. Er ist weg. Nichts mehr. Ganz ausgetrocknet. Ich hatte Bilder gesehen von dem See, der sah wie ein richtiger See aus. Jetzt nicht mehr. Da lag so ein Boot irgendwo an Land. Da war mal das Ufer gewesen. Und ich will Ströme zu Inseln machen, Teiche trockenlegen. Und ich will die Blinden auf einem Weg gehen lassen, den sie nicht kennen. Oder kannten. Manche übersetzen. Kannten. Den sie nicht kannten, den sie nicht kennen. Auf Pfaden, die sie nicht kennen, will ich sie schreiten lassen. Die Finsternis vor ihnen will ich zum Licht machen und das Holprige zur Ebene. Das sind die Dinge, die ich tun und von denen ich nicht ablassen werde. Es weichen zurück, es werden völlig zu Schanden alle, die auf ein Götterbild vertrauen, die zum gegossenen Bild sagen, ihr seid unsere Götter. Also das ist ja dramatisch, ne? Und in Vers 9 weiter oben heißt das, ich bin Jahwe, das ist mein Name, meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Das ist immer mit diesen Götterbildern. Das Frühere siehe, es ist eingetroffen, Neues verkündige ich, bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Na, dann wäre es ja gut, ne? Dass es uns hören lässt. Ja. Jetzt liest sich das so, singt dem Herrn ein neues Lied. Denkt ihr, da kommt einfach neues Hillsong-Lied dabei, neues Lobpreislied wird aufgelegt oder was ist das für ein... Was ist das mit diesem neuen Lied? Ich glaube, wenn das hier von einem neuen Lied redet, meint es, wir werden neue Menschen, die, weil sie neu sind, ein neues Lied singen. Vorher singen wir kein neues Lied. Auch wenn der Text anders ist, ist es doch die gleiche alte Leier. Es ist das gleiche alte Lied. Und ich habe festgestellt, in Offenbarung ist die Rede von dem neuen Lied. Habt ihr das dann mal natürlich, einige haben das schon sich gedacht. Und da heißt es, ich sah inmitten des Thrones, Offenbarung 5, ab Vers 6, ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm. Wie geschlachtet. Und dann kommt das Lamm und es nimmt das Buch und alle fallen nieder und und die Ältesten fallen nieder. Alle fallen vor dem Lamm nieder, ein jeder, eine Harfe, goldene Schalen, voller Räucherwerk, die Gebete der Heiligen. Wächtergebet finde ich echt gut. Ohne Wächtergebet habe ich keine Hoffnung für Germany, muss ich sagen. Das Gebet. Ja, und dann singen sie ein neues Lied, Vers 9, sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig. Ja, ich meine, kann man das nicht, sagen wir auch, ne? Du bist würdig. Ja, aber wie sagen wir das? Ich habe festgestellt, es fliegen um den Thron her diese Engel, diese Seraphim, die Brennenden und die rufen da voller Brennen, heilig, heilig, heilig. Und wir können ja einfach auch so das mal so sagen und singen, ne? Heilig, heilig, heilig. Aber ob wir das singen wie die? Ob uns das entzündet? Ob uns das in Feuer versetzt? Ob es uns verbrennt? Was ist das für ein Wort? Heilig, ne? Ich meine, wenn man den sieht, der da auf dem Thron sitzt, wenn man da ist, wenn man in den Tempel eingetreten ist, wenn man, so wie der Prophet Jesaja das beschreibt, er kam in den Tempel und dann sah er die Seraphim da fliegen und der Tempel war erschüttert und voller Rauchdampf und dann waren da und er merkte, ich kann nicht heilig sagen. Ich kann das nicht sagen. Was ich da sage, ist nicht das, was ich hier sehe, ne? Und was ich hier höre, wir können das gar nicht. Wir sind nicht. Er stellt fest, ich bin nicht so. Und dann kommt ein Engel geflogen mit einer Kohle, einer glühenden Kohle, glühend, und tut die ihm auf die Lippen. Aua. Ist einmal. Puh. Und sagt, jetzt bist du heilig. Ja, so einfach geht das, ne? So einfach. Nur muss die glühende Kohle vor allem auf deine Worte kommen. Es ist das heilige Feuer selbst. Ne? Die Kohle war nicht von irgendeinem irdischen, weiß ich nicht. Es war vom Himmel selber. Und die kam auf in die Heiligkeit, macht uns heilig. Nichts anderes macht uns heilig. Wir machen uns nicht heilig. Die Heiligkeit selber macht uns heilig. Und das Feuer selber macht uns brennend. Dieses Feuer, das brennt, ohne dass wir verbrennen. Und so ist das für mich auch mit diesem neuen Lied. Dieses neue Lied, das ist ja eine Offenbarung. Ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen inmitten der Ältesten einen Lamm stehen. Und das hat das Buch genommen und jetzt fallen alle nieder und er sieht, dass das alle niederfallen und denkt sich wahrscheinlich besser, ich falle jetzt auch mal nieder. Und sie singen ein neues Lied, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden. Du hast durch dein Blut für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache, aus jedem Volk, jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden über die Erde. Ah, schon wieder dieses Thema. Die werden herrschen, war der Mensch nicht geschaffen im Ursprung, um zu herrschen? Es ist ein Thema von Anfang bis Ende, seht ihr. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron und umher und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende, Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und den Reichtum und die Weisheit und die Stärke und die Ehre und die Herrlichkeit und den Lobpreis und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer und noch wo. Alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit und alle fielen nieder und beteten an. Ein neues Lied. Also ich würde sagen, das klingt so ganzheitlich, ne? Von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Da müssen wir erstmal hinkommen. Ne? Wir kommen, der Verstand hat erstmal schon mal die dominante Position, checkt erstmal ab, ob man das Lied auch kennt, der Text auch okay ist. Lied vorbei, nächstes Lied. Dann geht die Kontrolle weiter und hoffentlich sind wir nach 2, 3 Liedern ein bisschen, dass die Gefühle auch erwacht sind. Ja, ich sage das so übertrieben, aber mir geht es oft so. Ja, ein neues Lied, also ein neues Lied zu singen, das ist nicht nur ein neues Gesangbuchlied, sondern das ist eine neue Offenbarung, dass wir diese Dinge zu sehen bekommen, dass sie sich uns mitteilen, dass sie uns inspirieren. Es ist ja so, wenn du diese Dinge erlebst, wenn du das zu sehen bekommst, wenn Gott dich damit in Kontakt bringt, dann wirst du ein Teil davon. Also du gehst nicht hin wie von der Presse und du machst ein paar Bilder, kleinen Artikel, wer da alles ist und dass sie alle umgefallen sind. Wir wissen nicht, was das ist. Sondern dann, es ist so, da kann man nicht neutral sein, ne? So diese Herrlichkeit und das, was du siehst und dieser Thron, das alles nimmt dich in Anspruch. Das macht dich zu einem Teil von sich. Du fällst mit nieder, du gehörst zu diesen allen. Die Distanz wird aufgehoben. Das ist alles auf einmal jetzt und hier und präsent. Das kriegst du manchmal nicht so richtig auf die Reihe, dieses Timing und diese Zeiten, weil du denkst, ja, aber das kommt doch alles erst. Ja, aber es ist auch schon. Es war auch schon. Es sind Dinge, die sind ewig, die sind immer on. Das ist immer da. Ne? Und wir, wenn wir es offenbart bekommen, dann singen wir ein neues Lied. Und dann braust das Meer. Ich glaube, der Mensch ist geschaffen für die Herrlichkeit. Glaubt ihr auch? Er ist geschaffen für das alles. Er ist nicht geschaffen, das alles nicht zu kennen, nicht beteiligt zu sein, draußen vor der Tür zu stehen. Er ist eigentlich geschaffen, Teil dieser Wesen, dieser Anbetung, aller dieser Gegebenheiten, ein Teil davon zu sein. Wir gehören dazu. In Christus ist auch die Trennung wieder aufgehoben und wir gehören jetzt auch dazu. Aber nehmen wir das auch wahr, ne? Die Trennung und die Sünde, das geht alles sehr, sehr tief bis in jede Zelle unseres Wesens. Und deswegen werden wir schon mal von der Liebe zerlegt. Bis in unsere letzten Einzelteile und wir denken uns, welche Sünde habe ich getan, dass ich dermaßen zerlegt werde, das ist ja also grauenhaft, betet alle, dass es aufhört, aber nein, betet alle, dass es durchgeht, dass ich auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt werde, aber anders. So, dass ich diese Dinge alle wahrnehmen kann, so, dass ich dafür wieder mein ganzes Wesen eine Wahrnehmung hat dafür, ne, das ist durch die Sünde kaputt gegangen, verloren gegangen, irgendwie zerstört worden, ne, die Schaltkreise sind durchgebrannt, muss es in dir neu hergestellt werden und programmiert werden und so weiter. Ja, ein neues Lied. Und alle sollen hier in Jubel ausbrechen und dem Herrn die Ehre geben und so weiter. Und dann heißt es, der Herr zieht aus wie ein Held, wie ein Kriegsmann, weckt er den Eifer. Eifer. Eifer ist auch sowas, ne? Es gibt den falschen und den richtigen. Eifer. Es heißt bei Jesus, als er da, das ist in Johannes 2, 13 bis 17, wo er da mit der Peitsche in den Tempel geht, dass sie dann sagen, die Jünger, der Eifer um mein Haus, der Eifer um sein Haus hat ihn gefressen oder so ähnlich. Und auch Paulus, habe ich festgestellt, sagt, ich eifere um euch mit Gottes Eifer. 2. Korinther 11. So Eifer ist so das Gegenteil, habe ich mir aufgeschrieben, von Gleichgültigkeit. Du kannst nicht gleichgültig und eifrig zugleich sein. So Eifer, das ist, du bist von diesen Dingen so ergriffen, du bist da drin sorgfältig, du willst es ganz genau wissen, so. Du kannst auch so eine Bibelstelle nicht hören, einfach die nur so anhören, nächste Bibelstelle. Du bist, das ergreift dich, das macht was mit dir. Die Lethargie, die Halbherzigkeit, die Routine, die Gewohnheit, das ist alles das Gegenteil von diesem gottgewirkten Eifer. Jesus konnte das gar nicht ertragen, jetzt in den Tempel da zu gehen und was da alles so routinemäßig abging. Das war ihm alles zuwider. Er sagt, hey, ihr habt den Tempel zum Kaufhaus gemacht und es sollte doch ein Bethaus sein für alle Völker. Wann kommen alle Völker? Wenn die Herrlichkeit erscheint. Ohne Herrlichkeit kommen die nicht. Warum auch? Ja, warum auch eigentlich, ne? Ich meine, um den Sonntagmorgen sich auch noch irgendwie stehlen zu lassen, muss man ja nicht unbedingt kommen. Aber wenn die Herrlichkeit erscheint, ne, und wir haben das bei Jesus, die Herrlichkeit war auf ihm und die Leute überschlugen sich ja zu ihm zu kommen, man wurde sie nicht mehr los. Wir haben das Problem, sie zu kriegen. Jesus hatte das Problem, sie nicht mehr wieder loszukriegen, ne? Die wollten ja nicht mehr gehen, ne? Und es mussten viele Wunder her, nur damit die dann versorgt wurden. Und das ging in die Geschichte ein und so weiter. Herrlichkeit. Die überschlugen sich ja, ne, damit in Kontakt zu kommen, Jesus zu berühren. Ne. Ich weiß nicht, wie es dir ginge, wenn alle dich anfassen wollen. Die Aussätzigen auch. Ja, ne, es liest sich so easy, aber wenn es dann passiert, ne, ist das sowas. Ne. Herrlichkeit, also wenn die Herrlichkeit erscheint, dann ist da niemand dagegen. Also wenn die Herrlichkeit kommt, ist die Diskussion vorbei. Ist ja klar, ne? außer mit den Pharisäern. Aber mit allen anderen ist die Diskussion nicht, ist es vorbei. Ne? Die kommen, ne? die kommen, kommt und seht. Ne? Und die kriegten was zu sehen. Ne? Da war aber was los. Ne? Und seine Worte waren in Vollmacht. So seine Worte waren eben nicht nur eine Information, sondern eine Initiation. So, das geschah auch alles gleich, was er da sagte. Und wenn alles geschieht, was wir sagen, wie vorsichtig müssen wir sein? Ich würde vorschlagen, Kohle auf die Lippen. Ne? Weil wenn das alles geschieht, wenn wir in dieser Sache mit dem Herrschen Fortschritte machen, wie vorsichtig müssen wir werden, ne? Wenn das funktioniert? Und du sagst das Falsche. Natürlich, so ist das auch. Ne? Achte auf deine Worte. Ich meine, die Bibel ist voll davon. Achte genau auf deine Worte, was du redest. Ne? Und wer zu dem Berg spricht, wer die Dinge sagt. Aber wenn du andere Sachen sagst, dann werden vielleicht die. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist alles fortgeschritten heutzutage. Also das, was wir sagen, kommt viel schneller zustande wie früher. Viel schneller. Es geht alles viel schneller. Und wenn du nur darauf achtest, was du redest über deinen Tag, also wenn ich höre, was Leute sagen über ihr Leben oder über ihren Tag, über ihre Familie, über alle Dinge, ich denke mir, sie sind verloren. Sie reden ja das ganze Elend, nichts anderes. Ja, was soll kommen? Das Elend wurde gerufen, das Elend wurde geredet, das Elend ist super wichtig. Und da ist es und sagt, hier bin ich. Gehorsam zu Diensten. Was kann ich heute tun für dich? Und dann irgendwie, ja, ne? Deswegen ist ja mein wirklich, was ich euch so nahelegen will, sagt das Gute, redet über den Tag, sagt, wie er sein soll. Sagt einfach mal, es werde Licht. Vielleicht wird es Licht. Ich habe das jetzt so oft erlebt, ich habe so viele Zeugnisse gehört von Leuten, die das ausprobiert haben. Also ganz einfach, die einfach meinetwegen gesagt haben, ja, ich weiß ja nicht, was ich sage, das ist das Hauptargument. Ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. Ich sag, was wäre denn schön? Ja, das weiß ich nicht. Mann, es ist wirklich, sie wissen alles, was sie nicht wollen, aber nichts, was sie wollen. Und ich sag, wie wäre es, wenn du sagen würdest, der Tag heute soll mir und meiner Familie Spaß machen. Das war wie eine Offenbarung. Ne? Was, das könnte ich sagen. Ich sage, ja, warum eigentlich nicht? Wäre das gut oder nicht? Ist Gottes Wille nicht das Gute und Wohlgefällige? Würde dir das gefallen und denen auch? Ja, schon. Ja, sag es doch. Ja, ich weiß nicht. Oh. Es ist manchmal wirklich, na, wir sind dem so entwöhnt. Ne? Wir fanden, das ist ganz einfach überhaupt. Die guten Dinge sind immer ganz einfach. Ne? Es ist ganz einfach. Und in vielen Dingen hat Jesus mir gesagt, du musst es ganz einfach machen, auch Sorgen um Geld oder Sorgen um solche Dinge. Ne? Er hat mir gesagt, du könntest doch dem Geld sagen, liebes Geld, kümmere dich um das Geld. Das war für mich irgendwie verblüffend. Ich dachte mir, ja, wie, ich könnte das abgeben an das Geld. Und siehe da, das Geld hat gehört, es fing an, sich um sich selbst zu kümmern. Hatte ich mehr Zeit für was anderes, ne? Ja. Also Gott weckt den Eifer, das finde ich also sehr wichtig, die Sache mit dem Eifer. Ne? Der Teufel ist sehr daran gelegen, dass die Gemeinde nicht eifrig ist, dass die Gemeinde so eben routiniert ist, gelangweilt ist, Lethargie, Halbherzigkeit, Gleichgültigkeit und so, ne, in so einer Haltung ist. Aber Gott ist nicht in dieser Haltung. Er weckt den Eifer, er erhebt einen Schlachtruf. Also Gott will sich, und wir sehen es bei Jesus ja auch, der hat sich doch mit diesem ganzen allem angelegt, oder? Der hat ja auch die Leute gar nicht verschoben, der hat nicht gesagt, ja, du hast ein großes Problem, komm morgen wieder, Sprechstunde oder so. Er ist irgendwie, Jesus war in diesen Dingen sehr, sehr eifrig, sehr entschlossen. Das war immer dieser Eifer, diese Unduldsamkeit mit der Finsternis, mit dem Bösen, mit den Dämonen, mit den Krankheiten. Das heißt an manchen Stellen, er herrschte die Krankheit an. Herrschte sie an. Schluss damit. Die Krankheit, okay. Ich habe verstanden. Ich gehe zum Nächsten. Vielleicht heißt er mich willkommen. Hier bin ich nicht willkommen. Ich gehe. Und dann ging das weg und so war das die ganze Zeit von Jesus. Das hat er 3 Jahre lang gemacht. 3 Jahre. Es liest sich, als kann das alles in 3 Jahren denn sein. Ja. Er weckt den Eifer, ein gellendes Feldgeschrei. Er beweist sich als Held. Und dann, seit ewigen Zeiten habe ich geschwiegen, jetzt kommt diese Sache mit dieser Schwangerschaft, mit dieser Gebärkraft, dass Gott sagt jetzt, ich kann nicht mehr an mich halten. Hast du auch schon mal gedacht, ich kann nicht mehr an mich halten? Es ist genug, ich kann das alles nicht mehr ertragen. Ich muss jetzt, ich flipp aus. Was ist, wenn Gott ausflippt? Was ist, wenn Gott explodiert? Was ist, wenn er nicht mehr an sich hält? Ich meine, wir sind sehr gewöhnt an den Gott, der seit ewigen Zeiten schweigt. Ne? Dann können wir die Interpretation übernehmen von dem, was er geredet hat. Und wir legen aus und wir legen alles uns so zurecht, wie es uns passt. Wir sind gewöhnt an den Gott, der still ist, der an sich hält, der eigentlich irgendwie nichts tut, der passiv im Himmel sitzt und wartet, bis irgendwie das Ende kommt und das Gericht und dann geht wieder was. Ich habe das früher auch gedacht, komisch, Gott hat früher gehandelt und er wird in der Zukunft handeln. Was ist heute? Und da war man so, ja, heute nicht. Man hatte so diesen Dispensationalismus, hat man entwickelt eine sehr gute Idee, ne? Dass nämlich es Heilszeiten gibt und in dieser Zeit hat Gott gehandelt, aber dann nicht mehr. Da hatten es die Kranken noch gut, jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir ja die Bibel. Ja, das wird allen Kranken jetzt wahnsinnig helfen, ne? Dass wir jetzt die Bibel haben. Jetzt brauchen wir das nicht mehr. Ja, sag das den Kranken. Jetzt brauchen wir das nicht mehr. Die Dämonen sind einverstanden. Jetzt brauchen wir. Ja, und wir haben das so uns gewöhnt, also ich jedenfalls, ich rede von mir zumindest, ne, ich weiß nicht, ich will niemandem hier was auferlegen, was nicht stimmt. Aber für mich, also ich erlebte das in meinen Gemeindejahren immer wieder so totale Passivität. Depression, alle hingen durch. Gott tat plus minus gar nichts. Man hatte seine Routine und sein Programm und das hat man treu, das war das Allerwichtigste, dieses treu, das aufrecht zu erhalten und das treu abzuspulen. Dann hatte man seine Pflicht getan und war gehorsam gewesen und das war das Wichtigste. Aber Kraft? Ja. Aber jetzt, Gott kann nicht mehr an sich halten und jetzt heißt es, ich will die Blinden auf einem Weg gehen lassen, den sie nicht kennen. So, das ist so wichtig, ne? Ein neues Lied, ein neuer Eifer. Und hier haben wir einen neuen Weg, einen Weg, den sie nicht kennen. Auf dem will ich sie gehen lassen. Und ich werde das vor ihnen her, den Weg einebnen, wenn sie denn dann den Weg gehen. Viele wollen einen neuen Weg erst gehen, wenn er gut ausgebaut ist. Ich weiß nicht, als sie aus Israel, aus Ägypten rausgeboren, rausgepresst wurden, da waren auch diese Wehen, Gott hat nicht mehr an sich gehalten, hat sich mit Pharao angelegt und Plagen und hin und her, also hier ist der Druck unheimlich ins Unendliche gewachsen. Ne? Und die Israeliten wollten ja nicht unbedingt gehen, ne? Die wollten eigentlich Mose beseitigen. Der Mann macht Probleme, ne? Unsere Arbeitsstellen sind gefährdet. Bisher lief doch alles ganz gut. Wir kommen doch klar. Und soll man nicht für die Regierung beten? Und Mose? Nee, für die nicht. Zeit ist vorbei. Nach 430 Jahren beten für die Regierung ist jetzt gut, wir gehen. Und dann sind die, hat er sich da, und dann unheimlich, Druck hat die dann rausgepresst und sie sind dann da einen Weg gegangen. Ja, was wussten die von diesem Weg? Nichts. Ich meine, da war ja auch gar kein Weg. Ne? Gott machte einen Weg, wo kein Weg war. Ne? Das ist, wissen wir dieses, Gott macht make a way where there is no way. Ne? So, er macht den Weg, wo keiner ist. Und ich meine, der ging auch noch durch ein Meer. Damit es auch wirklich klar ist, geht gar nicht. Ne? Und dann geht das Meer auseinander und das Meer macht mit. Nicht schlecht, ne? Die Natur mitmacht. Und dann gingen die auf dem Weg, wo also noch nie einer gegangen war. Fische guckten. Was ist das? Wir dachten, das Meer gehört uns. Jetzt gehen die da durch. Das hat man ja noch nie gehört. Ja, und dann ein Weg, wo keiner war, dann in die Wüste, war auch kein Weg. Ne? Sie wurden geführt von dieser Präsenz Gottes, dieser Wolkensäule, dieser Feuersäule und dann, wenn die dann eben sich erhoben und weiterzogen, dann haben die sich auch erhoben und weitergezogen. Sie konnten gar keine festen Gebäude bauen, weil diese Säule würde weitergehen, da musste man ja alles zurücklassen oder abbrechen. Was für ein Bild, ne? So gingen sie und dann ist Gott hier sehr entschlossen, die Finsternis vor ihnen will ich zum Licht machen, das Holprige zur Ebene. Das sind die Dinge, die ich tun werde und von denen ich nicht ablassen werde. Es weichen zurück, es werden völlig zuschanden. Alle, die auf ein Götterbild vertrauen, die zum gegossenen Bild sagen, ihr seid unsere Götter. Und natürlich haben wir vielleicht die Vorstellung, ja, diese Götterbilder, was haben wir damit zu tun? Ne? Das sind irgendwelche heidnischen Figuren und so weiter. Aber wir alle haben Bilder. Bilder von Gott, Bilder von Gemeinde, Bilder von Christsein, Bilder, Vorstellungen, wie also das richtig ist und wie das sein soll. Wir sind ein Bilderhaus, wir sind voll mit Bildern, Kino. Ne? Und Gott sagt, diese Bilder, das Bild, das du anschaust, in dieses Bild verwandelst du dich. Ne? Das, was du anschaust, wir schauen ihn an und werden verwandelt in sein Bild. Aber wenn wir nicht ihn anschauen, sondern das Bild, das Ersatzbild. Hier ist das Echte, hier ist der Ersatz. Wir schauen den Ersatz an. Und etwas von den Götterbildern, was der Unterschied ist zu dem wirklichen Gott, ist, dass die tot sind und er ist lebendig. Die Bilder sind tot. Die können sowas von richtig sein und sind trotzdem tot. Richtig tot. Und dann sind wir auch richtig tot, weil wir dieses Bild anschauen, wenn wir uns daran orientieren. Und das müssen wir uns tatsächlich fragen. Wollen wir einen neuen Weg gehen? Wollen wir einen lebendigen Weg gehen? Wollen wir eine lebendige Gemeinde werden? Eine, die eine Bewegung ist, eine, die nicht statisch ist, sondern eine, die dynamisch ist. Das ist so ganz anders in Wahrheit. Wir bauen feste Strukturen. Wir bauen Betonhäuser. Da kann die Säule gehen, wohin sie will. Ha? Wir beten sie zurück, hoffen wir jedenfalls. Komm wieder, Herr. Hier haben wir dir ein Betonhaus gebaut. Wir haben noch abzuzahlen, wir können nicht weg. Und dann hängen wir an diesen festen Strukturen. Und es ist immer am Anfang, wenn wir vielleicht eine Gemeinde neu gründen, da ist alles noch sehr beweglich. Ha? Wir sind noch wir. Wir wissen noch, was wir wollen. Wir haben noch eine Vision, einen Traum. Wir machen noch alles miteinander. Wir müssen auch nicht so viel schriftlich fixieren. Nicht so viel schriftlich fixieren. Es ist alles in Bewegung. So, jetzt ist es noch lebendig, jetzt ist es noch dynamisch. Und dann geht es los, ja? Dann fangen wir an, wir müssen die Dinge festlegen. Wir müssen die Dinge ja irgendwie jetzt, ne, da muss ja eine Ordnung und dann geht das los und dann kommen neue Leute dazu, die uns nicht kennen, die dann fragen, ja, warum darf die, was die nicht darf? Ja, da müssen wir das auch klären, welche Anforderungen wir an jemanden stellen, der dann das darf, was die darf und die nicht. Und dann müssen wir das für alle gleich machen, damit es auch gerecht ist. Also wir fangen an, immer mehr festzulegen. Und wenn ihr euch das anguckt, so von den älteren Kirchen, die Handbücher und die Regularien, das sind solche Bände. Also zu dem Gemeindeverband, wo ich früher gehörte, Pastorenhandbuch, das war so ein Werk. So dick, da war alles drin geregelt. Auch der Herr. Alle waren da drin geregelt. Aber das ist dann statisch, das wird immer, das erstarrt zunehmend, das wird immer schwerfälliger, du kannst es immer weniger bewegen. Es erstarrt. So, wir sehen die Ordnung, die Gott macht in der Natur, die lebendige Ordnung, die schafft schon auch ihre Gefäße und ihre Strukturen. Aber die sind alle beweglich. Die gehen durch die Jahreszeiten, die bauen sich aus, kommen zur Blüte, die gehen auch wieder, hören auch wieder auf, ersterben, dann geht etwas Neues wieder auf. So, Gottes Ordnungen sind lebendige Ordnungen und unsere Ordnungen sind oft wie diese Götterbilder. Sie neigen dazu zu erstarren. Wir wollen eine Ordnung, bis Jesus wiederkommt. Wir wollen eine Gemeinde und da legen wir alles fest, bis er wiederkommt. Und dann kommt er nicht. Weil wir sind ja gar nicht beweglich. Und wir meinen, er muss in dieses Bild passen, er muss in diesen Rahmen passen. Er muss da drin muss es sein, weil das ist ja das, was wir haben, das ist ja unser Bild. Und da muss er auch rein und er geht nicht da rein. Das Bild ist zu eng, er sprengt den Rahmen, er ist zu lebendig, muss man annageln. Hält er endlich still, haben wir ihn festgelegt. Christus im Griff, endlich. Nach Jahren der theologischen Arbeit haben wir ihn im Griff. Jetzt können wir ihm sagen, was er darf und was nicht. Und wann nicht. Alles nach dem Wort. Und die Bibel kann auch ein Götterbild werden. Das ist ja, was wir kaum zu sagen wagen, aber es ist so. Wir sehen ja mit den Pharisäern, es war ja das Wort. Und Jesus kommt und er redet sowas von anders über das Wort, dass man nicht die Sprachen, verschiedene Sprachen. Und die Pharisäer und die modernen Pharisäer auch, es geht immer darum, alle in dieses Bild hineinzuzwingen. Du musst so sein, wie wir dir das hier vorschreiben. Ne? So musst du sein, dann bist du richtig. Das will Gott von dir haben. Und Gott sagt, nein, das will ich aber nicht von dir haben. Ich will, dass du die Bilder wieder zerbrichst. Es kann etwas Neues nicht geschehen auf Basis der alten Bilder. Und die Gemeinde sagt, denken wir mal drüber nach, ne? Aber du kannst auch Amen sagen, es ist nämlich so. Zyklisch muss immer wieder es geschehen, dass unsere Bilder zerbrochen werden. Wir sehen das sehr schön in den Evangelien, wie schnell die Gewohnheit eintritt. Ne? Schon waren die Jünger der Meinung, ja, wir kennen Jesus. Ja, Jesus, ja klar, wir sind ja die Jünger. Wir kennen Jesus. Ihr braucht gar nicht zu ihm gehen. Wir wissen Bescheid, ne? Und Jesus, naja, ihr wisst Bescheid. Naja, dann komm, lass uns mal auf den Berg der Verklärung gehen. Und dann zeige ich euch mal mich in einer Weise, da habt ihr dann noch nicht gewusst, dass ich so bin. Und ihr Bild, das sie schon hatten von Jesus, wurde auf diesem Berg der Verklärung zerbrochen. Wer ist dieser? Und wunderbar auch nachher Johannes, der war mit auf dem Berg der Verklärung, auf dem Tabor, er hat das erlebt, dann schreibt er die Offenbarung, er ist auf der Insel, er sieht Jesus wieder. Und was passiert? Er sieht Jesus in einer Art und Weise, die ihn doch wirklich zu Boden wirft. Er ringt doch nach Worten, den zu beschreiben, wie der aussieht, und er steht da zwischen den Sternen und er ist dann bekleidet so und so und seine Stimme wie die Wasser und seine Augen, das ist wie Feuer und das alles versucht er zu beschreiben. Er geht zu Boden wie tot. Und der Herr legt seine Hand auf ihm und sagt, fürchte dich nicht. Ich würde sagen, klingt wie alles auf Anfang. fürchte dich nicht. Ich werde dir Dinge zeigen, die hast du noch nie gesehen, von denen hast du nichts gewusst. Und wieder zerbrechen die Bilder. Ne? Und er schreibt an die Gemeinden, er schreibt die Dinge. Alle Gemeinden, die 7 Cent schreiben, warum mussten die geschrieben werden? Weil die Gemeinden haben schon angefangen zu erstarren. Die haben schon angefangen, sich wieder festzulegen, sich zu definieren über ihre Gemeindearbeit. Ja, zu denken, wir sind das, was wir tun. Es geht sehr schnell und sehr leicht, dass wir das so denken. Wir sind, was wir tun. Und der Herr, nee, du bist, der du bist. Nicht, was du tust. Und ich will euch mal etwas sagen darüber, wer ihr seid. Und wenn ich mal über euer Sein nachdenke, würde ich sagen, also eure erste Liebe ist in der Arbeit leider untergegangen. Es geht ganz schnell, vor lauter Arbeit geht die Liebe verloren. Der hat dann irgendwie keinen Raum, keine Zeit, keine Ruhe. Wir haben zu tun, bitte schnell. Und die Liebe, ja, dann nicht. Ja. Und so in alle 7 Cent schreiben, sie sind voller Offenbarung für uns. Voller Offenbarung zu sehen, wie auch das passiert, diese Erstarrung. Und der Herr sagt, hey, hier bin ich, ne? Kommt mal wieder zu dem lebendigen Gott, zu mir. Ihr wisst doch gar nicht, worum es geht. Ihr habt mich ja gar nicht mehr gefragt. Ihr seid ja mit mir schon fertig gewesen. Ihr wusstet ja schon alles über mich. Das ist auch auf der menschlichen Ebene so, ne? Ehepaare, natürlich das super Beispiel, ne? Nach einiger Zeit denkst du, über diesen Ehepartner weiß ich alles. Ich meine, über dich selber weißt du sehr wenig, ne? Aber über diesen und über diese, da weißt du aber sowas von Bescheid, ne? Und du hast ein Bild, die ist immer so. Der macht immer das, immer und ewig. Und du legst fest, ein Bild, ganz genau, dieses Bild legst du auf den anderen. Der ist so und nur so und so war der, so ist der und so wird er sein. Ich Armer, womit habe ich das verdient? Und du betrachtest den anderen gar nicht mehr als lebendig. Dass alles in Bewegung ist, dass alles dynamisch ist, dass sich alles verändert, die ganze Zeit. Und so machen wir es mit dem Hauskreis, so machen wir es mit allem. Wir haben unsere Vorstellungen, unsere Bilder, wir wissen über den anderen schon, was der betet und wie der sich benimmt und dass der immer der Gleiche. Und eigentlich müssen wir zu dem Kreis nicht mehr hingehen, denn wir wissen ja schon alles über den Kreis. Und in den Gottesdienst, wofür gehen wir hin? Wir wissen doch schon. Alles, was da läuft, wie es läuft, mit wem es läuft, wie lange es läuft, warum es nicht läuft, alles wissen wir. Und eigentlich ist es deswegen langweilig, weil wir gehen hin, wir wissen schon alles. Und tatsächlich, so passiert's. Wir sind erstarrt. Erstarrung. Nahe am Sterben. Wenn die Erstarrung eintritt, ist der Tod nicht weit. Und jetzt sagt Gott, es werden völlig zu Schanden, die auf ein Götterbild vertrauen, die zum gegossenen Bild sagen, ihr seid unsere Götter. Ja, es ist nicht leicht, den Horizont offen zu lassen, ne? Und zu sagen, es geschehe, was geschieht. Wir werden es nicht zu sehr festlegen. Wir werden es offen lassen. Risiko. Wenn du Freiheit haben willst, wenn du eine Offenheit gewährst, vielleicht missbraucht das ja jemand. Und ehrlich gesagt, es wird missbraucht werden. Freiheit wird missbraucht werden. Freiheit ist nicht jedermanns Ding, ne? Und natürlich gibt es das. Und die Frage ist, ob wir dann dicht machen, ob wir dann alles so festzurren, so festlegen, so regeln, bis ins Letzte hinein, damit wir dann jederzeit alles unter Kontrolle haben. Das Leben kann man nicht unter Kontrolle haben. Man kann Gott nicht unter Kontrolle haben. Man kann die Liebe nicht unter Kontrolle haben. Man kann den Frieden nicht unter Kontrolle haben. Dann hast du kontrollierte Liebe, kontrollierten Frieden, kontrollierten Gott, alles kontrolliert. Wie viel, glaubst du, bleibt übrig? Da bleibt echt nicht viel übrig. Ne? Und Spaß macht es nicht mehr. Es ist alles raus. Wir behaupten, Gott ist groß. Ne? Und dann bauen wir ihm einen ganz kleinen Käfig. Und sagen, komm bitte, für dich. Hat auch goldene Stäbe. Aber Gott hat nicht vor, da reinzukommen. Oder er kommt und zerbricht den Käfig. Und dann wissen wir nicht, ja, und jetzt? Und jetzt, und jetzt, und jetzt. Und Gott sagt, ja, hier ist meine Hand. Ich bin die Ordnung. Ich bin die Orientierung. Ich bin der Weg. Es bin alles ich. Und ich bin nicht, ich mache nicht alles wie gestern. Und ich führe euch einen neuen Weg, den ihr nicht kennt. Und ich bringe euch aus diesem Götzendings raus. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Ihr spielt jetzt paar hundert Jahre lang Gemeinde voller Götzenbildern. Die nennt ihr Gott, die nennt ihr christlich, aber die sind sowas von unchristlich. Die haben sich so verselbstständigt. Das ist alles ein Selbstläufer geworden, ja. Und die Gemeinde ist beherrscht von Bildern, die Gott ihr nicht gegeben hat, die sie sich genommen hat, um es kontrollieren zu können. Aber was machen wir mit einem wild tanzenden Jesus? Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Mittanzen, genau. Und dann kommt raus, ich weiß echt nicht, wie das geht. Ich bin ja erstarrt. Ich weiß nicht mehr, wie man sich bewegt. Ich weiß das nicht mehr. Ich kann das gar nicht mehr. Ich bin eingerostet. Wir sind gesessen in Kirchenbänken 100 Jahre lang, 1000 Jahre lang. Jetzt soll man tanzen? Also das ist, glaube ich, bestimmt verkehrt. Also das Bild war falsch. So, und Gott zeigt uns immer so dynamische Bilder, voller Bewegung, ne, so da. Und es ist oft auch nicht vernünftig. So, es ist nicht vernünftig, ist irgendwie, ja, und jetzt soll ich da mich benehmen wie, naja, hoffentlich guckt keiner zu, ne. Ja, und genauso geht das. Und ich will euch das mitgeben, diesen Text. Ich glaube, wir sind an einem Punkt. Ich meine, wir sind an dem schon 20 Jahre lang. Ne? An einem Punkt, wo wir wissen, dass wir wissen, so wie wir es gewohnt sind, geht es gar nicht weiter. Gott macht es nicht mehr mit. Er hat ja lange mitgemacht. Gnädig, immer wieder doch. Ne? Ja gut, dann komme ich nochmal in euren kleine Box und geb euch noch mal einen kleinen Segen, damit ihr nicht ganz aufgebt oder was. Aber eigentlich würde ich euch gerne aus eurer Box rausholen und würde das alles zerbrechen. Ja. Und wir sind seit 20, 30 Jahren an diesem Punkt, dass wir merken, Gemeinde in der alten Form ist erstarrt. Geht gar nicht immer um richtig und falsch, es ist einfach erstarrt. Es sind so viele Traditionen, so viele Entwicklungen, die sind eben so und so gewesen, die sind jetzt ganz, ganz verfestigt. Und die kann man auch gar nicht mehr auflösen. Man muss im Grunde dicht machen. Also man kann bestimmte Dinge nicht reformieren. Das geht gar nicht. Viele wollen die Reformation reformieren. Und ich verstehe das auch. Das ist ein schöner Gedanke. Aber ich habe den Eindruck, es haut nicht hin. Ne? Also das ist so. Wir wollen das Neue in das Alte stecken. Wir wollen das Neue über das Alte streifen und drüber ziehen. Aber manchmal muss man das alte Kleid ausziehen und dann zieht man das neue Kleid an. Wenn man alles übereinander zieht, wirst du wieder erstarren. Du kannst dich auch schon wieder nicht mehr bewegen, mitsamt dem Neuen nicht. Es geht nicht, es ist zu schwer, ne? Und wir müssen ablegen, das Alte ablegen, loslassen, manchmal auch mit Tränen Abschied nehmen und sagen, war ja auch mal schön gewesen, ne? Aber wir wollen dabei nicht stehen bleiben, nicht zu lang. Alles hat seine Zeit, auch bestimmte neuer Input für die Gemeinde, neue Predigt, neue Themen, es hat so seine Zeit. Manche Gemeinden, die fahren immer auf etwas ab, ne? Da kommt die Lehre über Heilung. Es gibt Gemeinden, die fahren voll drauf ab. Es geht nur noch um Heilung. Jetzt geht der Geist weiter und sagt, und jetzt lassen uns mal reden über Prophetie. Und diese, nein, wir bleiben bei Heilung. Nein, wir gehen nicht mit. Wir haben Heilung erlebt. Ich meine, hallo? Und dann bleiben die dabei eisern stehen. Geistliche Kriegsführung. Ich habe also Gemeinden gesehen, super gut gewesen, ne? Und dann haben die geistlichen Krieg geführt und der Krieg wurde irgendwann ein Selbstläufer. Das wurde, alle müssen das immer tun und wenn man das nicht tut, ist man nicht richtig. Und das hat sich, das ist erstarrt, das wurde wie eine Fessel. Und wenn jemand das nicht so macht, dann ist er verkehrt und so weiter. Und dann kam die nächste Welle und die nächste Bewegung und dann, jetzt ist alles apostolisch und jetzt muss alles so sein. Und wenn das nicht so ist und ja, ich verstehe es alles, aber für uns ist wichtig, nicht stehen bleiben. Die Wellen kommen und gehen und alle bringen auch etwas mit, was wichtig ist für die Gemeinde, aber wir müssen nicht da einen Käfig bauen, wir müssen nicht ein Haus dafür bauen, aus Beton. Ne? Wir sind die Heilungsgemeinde. Ja, ist es noch Jesusgemeinde oder Heilungsgemeinde? Was ist wichtiger, Jesus oder Heilung? Was steht in der Mitte? Die Gaben oder Jesus, der Geber? Das kann ganz leicht kippen, ne? Auf einmal ist was ganz anderes im Mittelpunkt. Ist nicht schlecht. Es kann auch die Bibel in der Mitte sein. Ist auch nicht Jesus. Sie spricht von ihm, aber sie ist nicht er. Ja. Oh, ich wünsche uns so Mut, dass wir sagen, okay, wir wollen das, was wir gar nicht wissen. Wir sind wie die Blinden, was das betrifft. Diesen Weg zu gehen, den kennen wir nicht. Wir haben gehört und es gibt Zeugnisse aus Erweckungen, da war das, ne? Da kam alles in Bewegung, alles wurde flüssig, alles wurde wieder, ne, sowas von dynamisch, dynamisiert und was heute und in der Gemeinde geschah, ist in der nächsten Woche ist was anderes passiert und ja, die arme Leiterschaft, ich weiß. Wie soll man denn damit umgehen? Aber das ist nur eine andere Ordnung. Es wird in der Bibel sehr schön beschrieben, die eine und die andere Ordnung, die statische und die dynamische Ordnung in Hesekiel 47, ne? In Hesekiel 47, das Haus wird gebaut. Kapitellang geht es, der Tempel wird gebaut. Und wir alle, schön, gutes Gemeindehaus. Ah, gut durchdacht, alles an seinem Ort. Jetzt ist es gebaut. Hesekiel, der Prophet, steht am Eingang dieses Hauses, wartet, jetzt kommt die Einweihung und dann bricht das Wasser aus. Ne? Wasserschaden. Und es stimmt was nicht. Neu gebaut, schon Wasserschaden. Und dann bricht dieses Wasser in diesem Haus aus und das Wasser fließt raus und Hesekiel weiß auch nicht. Er steht dazwischen, wie wir, genau an dem Punkt. Alte Ordnung statisch, neue fließend, dynamisch. Und dann kommt der Engel und sagt, ja, ich helf dir mal. Lass uns ein bisschen am Wasser gehen. Naja, und dann stellt er fest, dieses Wasser, das wird dann immer tiefer, je weiter es kommt und es fließt in die Wüste, wo man ja nicht unbedingt hin will. Aber dann stellt er fest, alles wird gesund, wohin das Wasser kommt, alles. Das Wasser des Lebens und dann sieht er, und dann das geht bis zu den Knöcheln, dann bis zu den Knien, dann bis zur Hüfte und dann ist es Wasser zum Schwimmen und es ist ihm klar, ich werde da eigentlich, ich muss ins Wasser gehen. Die Gemeinde geht ins Wasser, über Bord. Und das ist für mich sehr schön in Hesekiel 47, die eine Ordnung, die statische, das Haus, alles genau festgelegt, genau geregelt und der Fluss. Ist der Fluss chaotisch? Die vom Haus geprägten Leute denken das. Die denken sich, wir müssen den Fluss halten. Bei uns. Die wollen eine Staumauer bauen. Die wollen das bei dem Haus behalten. Aber eigentlich muss man aus dem Haus, aus der einen Ordnung rausgehen, um mit der dynamischen, der fließenden mit zu fließen. Da muss man mitgehen und wohin es eben fließt, du hast die Kontrolle nicht mehr. Im Haus hast du die Kontrolle, im Fluss nicht. Es kann sein, der fließt irgendwo anders her, um irgendeine Kurve, da bist du noch nie gewesen. Ja, das finde ich sehr wichtig für die Zukunft. Ich glaube, dass Gott die Götterbilder wirklich angreifen wird. Und er wird die sowas von zertrümmern. Und mögen die sich noch so christlich nennen, das ist ihm ganz egal. Ne? Er wird die dem Erdboden gleich machen, die werden überhaupt keine Kraft mehr haben. Ja? Und wir werden uns umorientieren müssen. Ne? Von einer überschaubaren Kontrollordnung zu einer des Vertrauens. Das eine ist Kontrolle, das andere ist Vertrauen. Du gehst einfach mit. Es ist ja ein Kind, der Vater sagt, ich gehe mal da, ich gehe in den Wald. Und das Kind sagt, ich komme mit. Ja, Kind im Wald. Aber das Vertrauen, das Kind geht im Vertrauen. Was soll ihm der Wald anhaben? Da ist ja der Vater. Es ist ja an seiner Hand. Es ist ja mit ihm verbunden. Für ihn ist der Wald Abenteuer. Und die anderen haben Angst davor. Der böse Wald oder der dunkle Wald. Ich gehe verloren. So, und die Kirche, die Gemeinde hat sich, glaube ich, sehr auch auf Götterbilder verlegt. Wir wollen ein sicheres Bild haben. Wir wollen die Kontrolle haben. Wir wollen das regeln können. Wir wollen das alles irgendwie im Griff haben und wir haben unsere Dienste und Ämter und wir haben das alles, haben wir ein riesen Gebäude aufgebaut, ein Gebäude. Es ist ein Gebäude, eine Hierarchie. Und Gott sagt, nee, ich habe dieses Gebäude nicht gebaut. Und ihr müsst wieder flüssig werden. Ihr müsst wieder beweglich werden, ihr müsst wieder jung werden. Ihr müsst wieder erneuert werden. Ihr müsst wieder atmen, wieder lebendig werden. So, das ist das Programm. Und wie das genau geht und wohin der Weg uns führt, den er vor uns her Licht macht und vor uns her ebnet, müssen wir das wissen? Kommen wir erst mit, wenn wir alles wissen? Das ist so ein Punkt, ne? Wir sind so geprägt. Wir kommen mit, wenn wir alles wissen drüber. Und die Versicherung abgeschlossen ist. Und bezahlt ist. Alles klar ist, dann sind wir dabei. Aber wenn Jesus einfach sagt, komm mal mit, ja wohin, wirst du sehen, komm mal. Das ist wie mit Abraham. Ne? Abraham, wir wollen gehen, wir müssen gehen. Ja wohin, sage ich dir, wenn du kommst. Abraham geht in die Gemeinde und sagt, Gott sagt, ich soll gehen, wohin? Ja, das weiß ich nicht. Ja, Abraham, ne? Schon alt, schon senil. Und dann ging er und dann wurde ihm das offenbart, wo der Weg herging. Und dann ging er in die Geschichte ein. Ich meine immerhin, ne? Ja, wofür erzähle ich das alles? Weil ich denke, wir sind an einem kritischen Punkt angekommen. An dem Punkt sind wir eigentlich schon lang, aber jetzt hat sich das alles verschärft, ne? Und wir merken, oder noch viel mehr Leute, wie vielleicht noch vor Jahren, auch merken, es geht so nicht mehr weiter. Wir haben es wirklich nochmal mit noch mehr Einsatz versucht und wir haben noch mehr investiert, um die Strukturen, die wir immer hatten, auch noch weiter zu erhalten, ein bisschen rumzureformieren, aber eigentlich doch dabei zu bleiben, ne? Und so, und wir sind lutherisch. Ich meine, wann war Luther? Vor wie vielen Jahren? 2, 3 Jahren, Luther? Ich habe gelesen, 500. Ich meine, das ist absurd, ne? Wir sind so wenig Luther wie irgendwas, ne? Also das ist ja wohl klar, ne? Wir haben eine Ikone geschaffen, ein Bild. Gott möchte die Bilder zerbrechen. Mach dir kein Bild von dem, was oben im Himmel und unten auf der Erde ist. Es ist eins der Gebote, ne? Der 10. Das 4., 3., 2., 1., 1. Ich weiß nicht. Also es ist so, ja, aber das ist der Konflikt, ne? Wir wollen das Bild machen. Und Gott sagt mir immer wieder, und ich kann es nur wiederholen, selbst wenn ich in den Gebetskreis gehe, in meinen eigenen Gebetskreis, dann sagt Gott mir, du hast ein Bild. Du hast schon eine Vorstellung, was geht und was nicht, wie die sind und wie nicht. Und dieses Bild legst du da drauf und so siehst du das an, so selektierst du, so beschränkst du das Ganze gemäß deinem Bild. Wenn's nach mir ginge, sagt Gott, ist alles möglich, oder? Alles ist möglich. Es ist in einem Gebetskreis, in einem Hauskreis. Es ist in Wahrheit alles möglich. Aber wir beschränken, wir reduzieren auf ein ganz kleines Bildchen und beschweren uns nachher, dass nichts passiert. Aber so geht das. Und dieses wieder aufzudehnen, das aufzusprengen, diese Enge, diesen Rahmen, diese Festlegungen, dieses, ja, wir wissen schon. Ich glaube auch, in den letzten Jahren haben wir vieles erlebt, echt verrückt, ne? Also der Geist kam und die Leute haben sich benommen wie verrückt. Weil es ist zum Verrücktwerden. Es ist auch zum Verrücktwerden. Also manchmal sagt Gott, ihr müsst sowas von klein werden. Ihr müsst werden wie kleine Kinder. Ihr müsst nur noch vor euch hinlallen und müsst irgendwie, es muss alles von vorne anfangen, so wie ihr seid, so festgelegt. Es geht nicht mehr weiter. Es muss nochmal zurückgedreht werden auf Anfang. Ihr müsst nochmal neu geboren werden, neu anfangen, ein neues Lied, ein neuer Anfang, ein neuer Weg. Das Alte hat ausgedient. Wir müssen es auch nicht verachten. Es hatte sicherlich alles seine Zeit. Aber jetzt ist eine andere Zeit. Seine Gnade ist neu, jeden Morgen. Das ist für mich ein sehr wichtiger Satz, muss ich sagen. Ich sage jeden Morgen, sage ich im Gebet, Herr, ich hätte gern die Tagesgnade. Die Tagesgnade. Nicht die von gestern. Das Manna von gestern. War ja auch schon ungenießbar, ne? Nach einem Tag konnte man das nicht mehr essen, ne? Ja, 500 Jahre Luther, ne? Lutherbrot, 500 Jahre alt. Naja, guten Appetit, ne? Wird uns gut nähern. Jetzt habe ich in so einem Discounter gesehen, Lutherbier. Lutherbier. Ich dachte mir, na, also sowas, das auch 500 Jahre alt ist. Alles ist Geschäft. Ja, wie gesagt, ne, wir werden durch turbulente Zeiten gehen. Wir sehen es in der ganzen Welt, ne, dass die Strukturen im Allgemeinen kollabieren, ne, die ganzen gewachsenen, jahrzehntelangen, jahrhundertelangen gewordenen Strukturen, sie wanken, sie kollabieren, sie sind unter Druck, es funktioniert nicht mehr. Ne. Wir sehen, auch wenn wir so weitermachen, ruinieren wir sowieso die ganze Welt. Ne. Es geht gar nicht so weiter, aber man weiß auch nicht, wie anders. Ne, die Bänder laufen einfach weiter. Das Zeug wird weiter produziert, wissend, dass wir uns in den Ruin produzieren. Ne. Aber man kann gar nicht anhalten. Man weiß gar nicht die Stopptaste. Ja. Man macht einfach weiter. Das ist alles zum Selbstläufer geworden. Nicht mehr die Menschen herrschen darüber. Das herrscht über die Menschen. Und das müssen wir uns in der Gemeinde immer fragen. Ist es noch, dass wir sind die Gemeinde, dass wir das machen, was in uns ist. Oder ist es schon, dass das uns fremdbestimmt? Die Struktur, die wir aufgelegt haben, die vielleicht gestern auch gepasst hat, aber jetzt nach einem Jahr vielleicht eigentlich schon nicht mehr so wirklich. Aber wir müssen das so machen, steht ja da. Und warum bist du unzufrieden? Ist einer unzufrieden damit? Tu Buße. Und dann werden die Strukturen heilig, ne? Heilig werden die, unantastbar. Wenn du das in Frage stellst, dann bist du ein Rebell, dann bist du Isabel, dann bist du, ach, ich weiß nicht, man hat da üble Begriffe dafür. Aber oft ist es nur, dass die Leute merken, es passt nicht mehr. Es wird zu einer Zwangsjacke, es ist nicht mehr lebendig. Wie soll man so Gemeinde bauen? Ja, man baut die ja gar nicht, ne? Kann man, der Gott macht das. Und wir gehen nur mit ihm, wir gehen mit. Wir können nicht sagen, wie das nächste Mal wird. Wir können nicht sagen, wie das nächstes Jahr ist. Alle wollen das natürlich wissen. Ja, und was macht ihr denn? Und was ist euer Programm? Wir können sagen, ja, also derzeit so, Leute fragen mich in eurem Gebetskreis, wie ist euer Programm, was macht ihr da genau? Und ich, ja, also wir fangen an, ne? Und dann schauen wir, wohin es führt, ne? Wir haben da keine ganz genaue Vorgabe, so Punkt 1 und 2 und 3. Es ist für viele, die kommen nicht. Das ist ihnen zu ungeregelt. Ich verstehe das auch, ne? Gewöhnt an Regularien, gewöhnt, dass immer einer sagt, wo es lang geht und wie das jetzt gemacht wird, ist ihnen das zu frei, zu unordentlich, zu unorthodox. Und sie sitzen da und wissen nicht so richtig. Aber da müssen wir einfach durch. Ich habe gemerkt, es ist auch folgendermaßen, diese Geschichte, diesen Weg mit Gott zu gehen, die Bilder zu zerbrechen, in die Freiheit zu gehen, die wir nicht kennen, die wir nicht wissen, die wir nicht verstehen. Das ist was für Pioniere natürlich auch, ne? Viele haben Angst davor, die kommen dann, wenn der Weg gebahnt wurde. Aber einige müssen ihn ja bahnen. Einige sind die, die den Weg bahnen, die den Weg gehen, und dann wird er für die anderen auch Licht. Und dann wird er für die auch, das Holprige wird für die dann auch geebnet. Die kommen dann nach und sagen, ja, so schwer war es auch nicht, ne? Was habt ihr denn da so große Probleme gehabt, ne? Ist doch gut, ne? Aber wir haben als Pioniere natürlich mutig sein müssen, wieder einen Schritt weiter zu gehen, und es wurde wieder Licht. Wieder weiter zu gehen, wieder Licht. Ich meine, im Rückblick, klar, dann wissen wir, ja, so und so funktioniert das. Und so werden wir Älteste, wir werden Experten für den Weg. Wir wissen, wie der Weg ist. Wäre das gut? Wir werden Leute, die wissen, wie dieser Weg funktioniert. Ich finde das sehr begehrenswert. Ne? Und wir können den anderen sagen, ja, so ist das, ne? Auf dem Weg. Aber geh mal weiter. Lass uns im Gehen darüber sprechen. Wir setzen uns gar nicht erst hin, sonst kommst du ja nicht mehr wieder hoch. Ne? Die Wasser kehren zurück, keine Diskussion auf dem Weg durch das Meer. Ne, das mitten im Meer, ne, kleine, müssen wir mal anhalten. Ne? Also ich weiß nicht, vielleicht sollten wir umdrehen. Und irgendwie sowas habe ich noch nie gesehen, wo steht das in der Bibel? Stand noch nicht drin, erst hinterher. Und Mose, nee, weiter, hallo? Wir können im Gehen darüber sprechen. Das ist aber weit, ne? Wir müssen das alles im Gehen machen, nicht im Sitzen. Wir müssen in Bewegung bleiben. Bloß nicht stehen bleiben. Und schon wieder kommen wir nicht mehr hoch. Und dann waren die durch, und auch die Zweifler und die Zögernden haben dann ein neues Lied gesungen. Ne? Auf der anderen Seite haben sie ein neues Lied gesungen. Der Herr ist ein Held. Aha, jetzt hatten sie es begriffen, dass der Herr ein Held ist. Vorher sagten sie, er will uns umbringen. Sie waren überzeugt davon, er will uns alle verderben. Jetzt waren sie der Meinung, er ist ein Held. Na also, geht doch. Aber wer geht den Weg? Wer ist Mose? Das muss alles wiederkommen. Mose, Elia, die Propheten, so, das alles sind Muster für uns. Ne? Auch wir müssen diese Leute sein. So, wir sind Teil dieser Geschichte und wir müssen auch wieder einen Weg bahnen. Und die ganze Gemeinde sagt Amen, jetzt höre ich mal auf. Und wollen wir noch einen Moment für die Pioniere beten, ne? Jesus, wir danken dir, dass du nicht mehr an dich halten kannst, dass du wild tanzt, dass du außer dich gerätst, dass du explodierst, dass der Himmel zerrissen wird. Ach, dass du den Himmel zerrissest. Dann ist er ja kaputt, ne? Und herniederfahren würdest, und wir erleben Dinge, von denen man noch nie gehört hat und noch nie gesehen hat. Ehrfurchtgebietende Dinge, von denen man nichts gewusst hat. So sagt es dein Wort. Herr, wir bringen dir unsere Bilder. Wir bringen dir, Herr, unsere Bilder, unsere vielen, vielen Götzenbilder, wo alles sich verfestigt und verhärtet hat und wo alles irgendwie so steif geworden ist und wo die Bilder uns beherrschen. anstatt dass wir sie beherrschen, Herr. Herr, wir beten, dass du kommst und dass du die Bilder umstößt und die Götzen umwirfst, sie uns klar machst, wo wir festhängen, wo wir sterben, wo wir unser Leben opfern auf den Altären der Bilder, der Götzen. Wir wollen das nicht tun, Herr, aber wir wissen gar nicht anders. Herr, wir beten heute, offenbare uns, leite uns, mach uns wieder zu Pionieren, zu Mutigen, die sagen, okay, Schluss jetzt damit. Wir haben das Jahrhunderte gemacht, jetzt müssen wir weitergehen. Den Weg, den wir nicht kennen. Herr, wir beten, dass deine Hand uns offenbar wird. Dass wir erkennen, wo du uns die Hand reichst und sagst, komm, du kannst mir vertrauen, lass uns gehen. Herr, wir stehen davor voller Fragen, voller Ängste. Wir wissen nicht so richtig, ja, wie soll denn das gehen? Und wie ist denn diese fließende Ordnung und diese andere Art, wo alles gesund wird? Und wir lesen das, Herr, und staunen und stehen auch wie Hesekiel irgendwie zwischen den Stühlen und wollen es dem Haus recht machen, auch dem Fluss. Herr, wir beten, hilf uns. Hilf uns auf, Herr, hilf uns auf. Offenbare uns das, was wir offenbart bekommen müssen, damit wir auf die Beine kommen und wieder uns bewegen, Herr. Dass das Christsein wieder eine Bewegung wird. Dass diese endlose Festlegung sich aufhebt. Und es ist sowas von dynamisch. Es ist sowas von beweglich. Es ist sowas von vielseitig. Es ist sowas von alles. Es ist umfassend. Es ist größer wie die Welt. Es ist ewig. Es ist ein Einbruch des Himmels. Es ist unfassbar. Überbitten und verstehen. Und was passiert, wenn man kommt, das weiß man nicht genau zu sagen. Herr, ja, so für das nächste Jahr, für 2019, Herr. Wir beten, dass du uns sowas von Mut gibst, dass wir sowas von mutig werden, beherzt, kühn, dass wir angesichts von der Finsternis, die zunimmt, echt uns rüsten und du uns aufrichten kannst, stark im Herrn, in der Macht seiner Stärke, bereit, die Waffen des Lichts zu ergreifen, Herr. Herr, wir bringen dir unser hasenängstliches Herz, dass ein Hauch schon, eine laute Stimme schon reicht, um uns einzuschüchtern, Herr, um uns irgendwie zu irritieren. Wir wollen nicht mehr so leicht zu irritieren sein, Herr. Wir wollen wirklich, tja, diese Stirn, Herr, diese harte Stirn, dass wir nicht beeindruckt sind von Goliath, dass wir nicht beeindruckt sind von dem Getöse der Finsternis, dass wir es sehen, aber es kriegt uns nicht. Herr, wir beten, dass das Licht siebenfach heller wird. Dass das Licht in der Gemeinde sowas von angeht. Dass es über Kerzendimension hinauskommt. Dass eine solche Helligkeit, ein solches Licht siebenfach, dass der Schlag und die Wunde deines Volkes geheilt wird. Und der Blutverlust aufhört und die Gemeinde genesst und in ihre Kraft kommt. Halleluja. Herr, wir beten um einen Sinn, eine Wahrnehmung für die Götzen. Wenn wir in unseren Hauskreis gehen, wenn wir in unseren Gebetskreis gehen, egal wo, dass wir einen Sinn haben, dass wir merken, oh ja, da ist wieder das festgezurrte Bild und wie wir damit verfahren. Herr, wir beten um den Mut, wir selbst zu werden. In deinem Namen. Steh auf, werde Licht. Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Finsternis bedeckt die Völker, Dunkelheit die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf. Seine Herrlichkeit erscheint über dir und die ziehen hin zum Lichtglanz deines Aufgangs. Wach auf, der du schläfst, steh auf aus den Toten und der Christus wird dir leuchten. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Lass dein Angesicht leuchten und gib uns deinen Frieden, Herr. Der Friede deines Angesichts, die Gnade deines Angesichts, die Präsenz deines Angesichts, dass du uns mit deinen Augen führen kannst, dass ein Blick uns führt und kein Handbuch für Pastoren, dass ein Blick aus deinen Augen reicht und wir wissen ganz genau, was Sache ist und wo lang es geht. Und es ist nicht in einem Buch, es ist nicht geschrieben, es ist in deinen Augen. Herr, offenbare uns dein Angesicht, dass wir dich sehen, den lebendigen Gott, und lebendig werden. Ja. Herr, wir wollen sehen für kommendes Jahr, dass die Gemeinde Auferstehungskraft abkriegt, aber reichlich, dass die Toten auferstehen aus ihren christlichen Gräbern. Dass sie auferstehen, dass das Leben sich durchsetzt, dass dieser Fluss des Lebens fließen kann und alles gesund macht, wohin er kommt, Herr. Wir beten, wir bitten dich darum, dass dieses Wasser fließt und wir in ein Maß von Gesundung, von Heilung, von Belebung, von Auferstehung kommen, wie wir uns das nie haben vorstellen können, wie wir es gar nicht gekannt haben. Herr, wir wollen in Kauf nehmen, dass wir erst nicht wissen, wie man denn damit zurechtkommen soll. Wir wollen das ertragen, die Phase, wo man es nicht weiß, wie man es macht. Wir werden schon rausfinden. Herr, wir beten um den Pioniergeist, dass du diesen Pioniergeist in uns anfachst, ausgießt, stärkst. Wir haben etwas davon schon erfahren und wir brauchen es reichlich. Diese Pioniersalbung, diese Pionierentschlossenheit, dieses ich schaue nicht zurück, ich leg die Hand an den Pflug und schaue nicht zurück. Herr, wir beten um diese Pionierkraft, Herr, diese Täuferkraft, Täufersalbung, dass wir das ganze Volk taufen in eine neue Zeit, eine neue Phase, eine neue Kraft, neues Gemeindetum, eine neue Art, einen neuen Geist, eine neue Qualität, dass wir Täufer werden, dass wir Leute da hineintauchen können und dann wissen sie, was man vorher nicht wissen konnte. Sie haben es dann erlebt, Herr. Herr, wir beten darum, diese Prophetensalbung, dass wir wie Elia, dass wir gehen auf den Berg und du kannst zu uns reden, Dinge, die wir nicht gewusst haben. Und der Wind weht und das Feuer brennt und die Erde bebt. Und Isabel wird beendet und die Zukunft wird geboren. Ah, Herr, wir beten um diese Salbung von David, in der Wüste auszuhalten, bis der Tag kommt, dass das Regime fällt von Saul und wir sind schon gebacken worden in der Wüste, wir sind schon durch das gegangen und wir wissen schon, wie man Anbeter ist. Herr, das ganze Programm, Herr, ich habe keine Lust und keine Zeit mehr zuzuwarten, noch ein Jahr stillzuhalten und noch ein Jahr dazusitzen und noch ein Jahr an mich zu halten und noch ein Jahr zuzugucken und noch ein Jahr zu hoffen, na ja, vielleicht kommt es von alleine und noch zu sehen, vielleicht kommt noch ein anderer Amerikaner, der würde es dann noch alles ändern. Nein, Herr, vielleicht sind wir es. Vielleicht sind wir es in Deutschland, die für Deutschland das sein müssen. Vielleicht sind wir das, Herr. Und wir stehen vor dir, Herr, beten um die Prophetenschulen, die verborgenen Orte, an denen die Zukunft ausgebrütet wird. Ja. Amen, amen.